SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
17. September 284. Diokletian wird Kaiser von Rom.
Das antike Rom, schon damals die ewige Stadt. Es herrscht seit Caesars Zeiten imperiale Ordnung mit einem mächtigen Kaiser an der Spitze. Dieser regiert mal mehr, mal weniger grausam für ein paar Jahrzehnte und übergibt die Geschäfte geordnet an seinen Sohn, leiblich oder adoptiert. Das Rom der Antike? Ein in Stein gemeißeltes Kaisertum, so stabil und monolithisch stellt man sich im Allgemeinen diese Epoche vor. Eine hübsche Vorstellung, aber nicht ganz zutreffend. Spätestens im 3. Jahrhundert ging es nämlich bei der Übergabe der Amtsgeschäfte drunter und drüber.
Im 3. Jahrhundert kommen Leute auf den römischen Kaiserthron, die da jedenfalls nach herkömmlicher Auffassung nicht hingehören. Das sind Militärs, die gar nicht auch über den politischen Hintergrund verfügen, um Kaiser zu werden.
Erklärt Professor Dr. Hartwin Brandt, Inhaber des Lehrstuhls für alte Geschichte an der Universität Bamberg. Doch die Zeiten ändern sich. Entlang der Donau und in Asien bedrängen neue Mächte das Imperium. Rom schickt Legionen und befindet sich nun in einer Art Dauerkrieg. Aber wenn es an allen Ecken und Enden brennt, kann eine einzelne Person nicht mehr von Asien bis zur Donau, von Schottland bis nach Afrika alle Schlachten schlagen und das Reich regieren. Im Militär machen jetzt Menschen aus der Provinz von ganz normaler Herkunft Karriere.
Im 3. Jahrhundert bürgert sich gewissermaßen die Tradition ein, dass erfolgreiche Legionen ihren Truppenführer zum Kaiser ausrufen. Da stehen auf einmal 6, 7 Kaiser in Anführungsstrichen parallel nebeneinander, ohne dass die überhaupt voneinander wissen.
Denn die Kommunikation kann dauern, selbst wenn alles glatt läuft. Ein Bote im Namen des Kaisers, der Nachrichten von Rom nach Cordoba überbringt, kann die Strecke in 6 Wochen bewältigen.
Weil er eben sicher sein konnte, wenn er im Namen des Kaisers reiste, bekam er das, was er brauchte. Ein frisches Pferd, Verpflegung und so weiter. Und er konnte davon ausgehen, dass das Straßensystem in Ordnung ist.
Weiß Professor Dr. Sabine Panzram, Professorin für alte Geschichte an der Universität Hamburg.
Das ist natürlich nicht mehr gegeben, wenn sie im Namen eines Kaisers auftauchen, der gar nicht mehr im Amt ist.
Kaiser, Gegenkaiser und Usurpatoren lassen sich an allen Enden des Imperiums ausrufen und erfahren oft erst Monate später, wer ihnen überhaupt das Kaisertum streitig machen will.
Das heißt, wir haben zum ersten Mal das Phänomen eines ständigen Machtwechsels.
Ab der Mitte des 3. Jahrhunderts wechseln sich die ausgerufenen Kaiser und Gegenkaiser jahrzehntelang derart schnell ab, dass die Bevölkerung zwangsläufig den Überblick verliert.
Philippus Arabs,
Priscus,
Philippus II,
Perennius,
Pacatianus,
Etruscus,
Jotapianus,
Hostilian.
Wie viele es genau waren, ist schwer zu sagen.
Emilianus,
Decius,
Postumus.
Die können bis zu 70 zählen in diesen 50 Jahren. Ja, das heißt eben, dass manche sich auch nur wenige Tage im Amt gehalten haben.
Also es gibt eine strukturelle Krise der Kaiserherrschaft.
Das heißt vor allem eines.
Permanenter Bürgerkrieg. Also jeder Usurpator muss im Grunde genommen seine Konkurrenten ausschalten oder einbinden.
Allerdings hat so ein Riesenreich auch seine Vorteile. Die Bevölkerung bekommt von dem ganzen Tohuwabohu nämlich wenig mit. Denn so ein Kaiser will zwar am Ende herrschen, aber die Frage ist:
Was heißt Herrschaft im Imperium Romanum? Das ist im Endeffekt die Herrschaft einer Stadt über Städte. Diese Städte sind politisch autonom und wirtschaftlich autark. Und erst dann kommt Rom.
Die Städte leiden also kaum unter den fernen Schlachten und machen weiter wie bisher. Die Menschen in der Stadt Rom haben die vielen Kaiser irgendwann auch gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Denn kaum einer von ihnen hat es in den Wirren noch für wichtig gehalten, sich dort bestätigen zu lassen. Rom wurde zur Provinz im eigenen Imperium. Bis im Jahr 284 der aktuelle Kaiser Numerian auf einem Feldzug gegen die Perser stirbt.
Was findet statt? Eine normale Heeresversammlung? Die Soldaten rufen neuen Kaiser aus.
Mit dabei der Befehlshaber der kaiserlichen Leibgarde, ein gewisser Diokletian.
Der Diokletian ist eigentlich ein reiner Militär, ein Haudegen, stammt vom Balkan. Der ist klug. Der steht da vorne auf der Bühne neben einem Prätorianerpräfekten. Dem sticht er den Dolch in die Magengegend, bringt ihn um und sagt, der hat die Kaiser umgebracht. Damit legitimiert er sich und die Soldaten brüllen, Hurra, du sollst unser neuer Kaiser sein.
Diokletian ist also zunächst einfach der x-te Soldatenkaiser.
Als der an die Macht kam, wird jeder gedacht haben, die Geschichte geht weiter wie vorher.
Tatsächlich heißt es zunächst Business as usual. Diokletian zieht in den Krieg gegen den verbliebenen Thronerben Carinus, den älteren Bruder Numerians. Und prompt verliert Diokletian. Er hätte jetzt einer von zig gesichtslosen Namen in der Kaiserliste werden können, aber obwohl Carinus die Schlacht gewonnen hat, wird der von den eigenen Leuten ermordet. Warum, bleibt bis heute unklar. Sie rufen direkt danach Diokletian zum rechtmäßigen Kaiser aus. Damit ist jetzt zwar die Frage geklärt, wer für den Moment die Herrschaft hat.
Die andere Frage ist die, ob es ihnen gelingt, diese zu verstetigen. Ja? Und ob sie ein Konzept haben für Herrschaft.
Und hier zeigt sich schnell, Diokletian hat die Nase voll vom Chaos. Er sehnt sich nach Ordnung und Struktur. Damit er nicht immer alle Brände selbst löschen muss, ernennt er als erstes einen alten Weggefährten vom Balkan, namens Maximian, zum Cäsar. Eine Art Fastkaiser. Schon bald wird dieser dann sogar mit Augustus, also eine Art Co-Kaiser auf Augenhöhe. Damit aber nicht genug. Die beiden ernennen im Jahr 292 jeweils einen designierten Nachfolger als Cäsar.
Und jetzt kommt das revolutionäre Moment. Der Maximian hat einen leiblichen Sohn, der heißt Maxentius. Der wird übergangen. Das heißt, zum ersten Mal wird ein leiblicher Kaisersohn von der potenziellen Nachfolge ausgeschlossen. Ein absolut revolutionäres Element. Innovation.
Die beiden Oberkaiser setzen auf Kompetenz, nicht auf Erbansprüche. Zu viert wird nun im Reich geherrscht. Nach 10 Jahren sollen die beiden Augusti abtreten, damit die Cäsaren nachrücken können. Schön geordnet und im symmetrischen Rhythmus. Spätestens jetzt merken die Menschen im Reich, dass sich hier gerade etwas grundlegend ändert. Diokletian hat Pläne. Dabei spielt ein Instrument eine zentrale Rolle, die Steuern.
Um zu verstehen, wie ein Staat funktioniert oder wie eine Gesellschaft funktioniert, ist eine der besten Methoden zu schauen, wo das Geld hingeht.
Sagt Professor Dr. John Weisweiler, Professor für alte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Alle römischen Kaiser bis zum 3. Jahrhundert sind eigentlich Großgrundbesitzer, die aus den zentralen Regionen der Mittelmeerwelt kommen.
Bis Diokletian lag die Macht in den Händen von Superreichen, nach heutigen Maßstäben Milliardäre, die Politik in eigener Sache machten. Diokletian residiert aber in Kleinasien, in Nikomedia, und er kommt eben nicht aus dem alten römischen Adel. Er belegt zum ersten Mal auch Italien und sogar die bislang privilegierten Superreichen mit Steuern. Ganz oberflächlich betrachtet ist der Grund hierfür, dass Rom kurz vor dem inflationären Ruin steht, denn Krieg kostet Geld. Geld heißt vor allem Silbermünzen. Die Silberminen sind aber zum Teil erschöpft. Schon vor Diokletian wurden Bronzemünzen aus der Not heraus mit einer hauchdünnen Silberschicht überzogen. Nun haut Diokletian mit der Faust auf den Tisch.
Ein und dieselbe Silbermünze, ohne dass sich der Silbergehalt verändert, soll ab dem 1. September 301 doppelt so viel wert sein wie vorher. Eine fast naive Maßnahme, denn die Leute sind da nicht blöd. Was machen sie, wenn sie einen Weinladen haben? Sie verdreifachen die Preise für ihre Weinflaschen, ist doch klar. Denn sie kriegen ja sonst nur noch schlechtes Geld.
Das will Diokletian mit einer Preisobergrenze für alle wichtigen Waren im gesamten Reich verhindern. Sein Preisedikt soll, so heißt es darin,
nach den Wirren der Vergangenheit nun ewiges Gedeihen durch die notwendigen Bollwerke der Gerechtigkeit für die ganze Welt gewährleisten.
Inflation einfach verbieten, das funktioniert natürlich nicht.
Ich meine, die Kaiser können nicht die halbe Reichsbevölkerung in den Knast stecken, weil die Preisgrenzen nicht eingehalten haben.
Die Wirtschaftspolitik mit dem Holzhammer führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Steuern für alle klingt in unseren Ohren auch nicht besonders einfallsreich, aber hier passiert fast unbemerkt noch wesentlich Wichtigeres.
Jeder muss jetzt Steuern zahlen. Das bedeutet, dass eine ganz andere Konzeption auch dessen dahinter steht, was dieser Staat ist und für wen dieser Staat da ist.
Kurz gesagt, für alle. Mit den Privilegien ist Schluss. Rom wird zu einer Idee, die über die Stadtgrenzen hinausweist. Der Gedanke, dass Geld Vertrauenssache ist und der Wert eines Geldstücks nicht mit seinem Materialwert zusammenhängt, ist für uns heute selbstverständlich damals eine Innovation, trotz des Scheiterns. Um die Verwaltung effizienter zu machen, halbiert Diokletian die Größe der Provinzen. In den kleineren Gebilden sind die Statthalter buchstäblich näher dran an der Bevölkerung. Mehr Bürokratie heißt auch, dass die Bevölkerung mitunter den Willen der Zentralregierung ziemlich direkt zu spüren bekommt. Aber Diokletian will tatsächlich ein Kaiser für alle sein. Es gibt hunderte erhaltene Petitionen, die zeigen, wer sich alles an Diokletian mit Anliegen wandte.
Und es ist ganz erstaunlich, wer das ist. Das sind nämlich 30% ungefähr Frauen und ungefähr 10% versklavte Arbeiter und Arbeiterinnen. Auch hier sehen wir, dass das durchaus ein funktionierender Staat war und dessen Prioritäten sich aber geändert hatten zu dem, was in der frühen Kaiserzeit passierte, wo das vor allem ein Staat von den Reichsten für die Reichsten war.
Diese Erkenntnisse stehen im Gegensatz zum früheren Bild Diokletians, denn sie entstammen neueren archäologischen Funden. Zuvor hatte man sich auf Chronisten verlassen müssen, die zuweilen tendenziös berichtet haben. Glaubt man beispielsweise dem christlichen Autor Laktanz, dann ist Diokletian
ein Erfinder von Verbrechen und Urheber von Missständen.
Dass Laktanz als Christ auf Diokletian nicht gut zu sprechen war, liegt an den Christenverfolgungen, die zu Ende seiner Amtszeit beginnen und zu den schlimmsten ihrer Art gehören. Diokletian hat einige umwälzende Ideen und pragmatische Lösungen. Seine Einteilung des Reiches in Diözesen wird als Verwaltungsstruktur von der christlichen Kirche weitgehend übernommen. Er bringt die ersehnte Ruhe und regiert 21 Jahre. Mit ihm beginnt die neue Epoche der Spätantike. Und nicht nur das. Wie der Geschichtsschreiber Eutropius weiß, geht Diokletian auch am Ende noch einen revolutionären Weg.
Er zeigte eine Seelengröße, die in der ganzen römischen Geschichte ohne Beispiel ist, indem er freiwillig von der Höhe einer so großen Macht in die Verhältnisse eines Privatmanns herabstieg und wieder Bürger wurde.
Diokletian dankt freiwillig ab, ganz gemäß seines eigenen Rotationsprinzips. Er steht mit dieser Tat in der ganzen römischen Kaisergeschichte allein da. Seine letzten Jahre verbringt er in seinem kolossalen Kaiserpalast im heutigen Split, der heute die gesamte dortige Altstadt darstellt. Über den Menschen Diokletian persönlich wissen wir leider fast nichts. Wer war also Diokletian? Professor Dr. Brandt findet ein griffiges Label.
Ein konservativer Revolutionär.
Was bleibt von diesem Menschen an der Schwelle zu einer neuen Epoche?
Was bleibt von Diokletian ist wirklich die Schaffung eines funktionierenden, starken Staates. Und dieser römische Staat überlebt im Osten bis zum Jahr 1453. Was wir Byzanz nennen, nannten die Byzantiner selber Rom.
Im Zeitzeichen erinnerte Murat Kayi an den römischen Kaiser Diokletian. Zeitzeichen morgen über die Gründung der mechanischen Werkstätten Harcourt & Co. durch Friedrich Harcourt.